Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Müllers Woche, Köpfe, Kurse, Kontraste, präsentiert von Nebenwertewelt, ihrem neuen Format rund um spannende, bewegende und manchmal auch ernüchternde Entwicklungen aus der Welt der deutschen Nebenwerte. Mein Name ist Carsten Müller, ich bin seit mehr als 30 Jahren Finanzjournalist, analysiere Aktien aus fundamentaler Perspektive, schaue auf Geschäftsmodelle, Bewertungen und vor allem auf die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. In diesem wöchentlichen Podcast möchte ich in Zukunft Ihnen jede Woche so 5 bis 7 Unternehmen aus dem Small-Cap-Sektor vorstellen, die in der abgelaufenen Woche Schlagzeilen gemacht haben mit Zahlen, Nachrichten, O-Tönen von Unternehmenslenkern und natürlich auch meiner persönlichen Einschätzung. Die Sendung wird jeden Sonntag ausgestrahlt. Heute haben wir natürlich Montag, weil, wie es so zünftig zu einer Generalprobe gehört, leider einige technische Schwierigkeiten das Ganze verzögert hat. Aber diese Schwierigkeiten sind jetzt gelöst und ich freue mich natürlich, dass Sie auch heute dabei sind. Ja, in dieser Woche ebenfalls mit dabei im Podcast folgende Unternehmen: All for One, Home2Go, Kontron, Inapta, Albis Leasing, Lycon und BayWa. Am Ende gibt es dann noch einen Ausblick auf die Termine der neuen Woche und ich freue mich natürlich auch über Feedback und Kommentare und auch über jedes Abo. Ja, starten wir mal mit der All for One. Die hat ja in der zurückliegenden Woche richtig eins auf den Deckel bekommen. Das Jahr 25 entwickelt sich für das Unternehmen schwieriger als erwartet. Letzte Woche korrigierte All for One sowohl seine Umsatz- als auch seine Ergebnisprognose spürbar nach unten. Die Aktie reagierte äußerst heftig. Binnen eines Handelstags ging es um rund 15% nach unten. Begründet wurde der Rückzieher mit geopolitischen Unsicherheiten, Projektverzögerungen und einer markanten Schwäche im Segment Customer Experience. Was das jetzt nun wirklich konkret bedeutet, darüber habe ich mit Vorstandschef Michael Zitz gesprochen, der gleich hier selbst zu Wort kommt. Er erläutert, warum viele Kunden ihre Projekte zwar nicht absagen, aber aufschieben und warum besonders die SAP-Neuausrichtung bei Customer Experience in der Übergangsphase besonders drückt. Hallo Herr Zitz, es liegt hinter Ihnen ja, denke ich mal, wenn ich das sagen darf, eine intensive Woche mit einer Anpassung der Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr. Darüber wollen wir uns heute mal ganz kurz unterhalten. Sie haben sowohl Umsatz- als auch Ergebnisschätzung spürbar gesenkt. Begründet wurde das vor allen Dingen durch geopolitische Unsicherheiten und Projektverzögerungen. Können Sie mal konkret erläutern, welche Branchen und Regionen hier denn am stärksten betroffen sind und in welchem Ausmaß?
Ja, zuallererst vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Ich denke, man sieht sehr klar, es geht auch bei uns mit spurlos vorbei, was da außen in der Welt passiert. Ich glaube, das ist absolut nachvollziehbar. Wir kriegen das mit unseren Kunden gespiegelt, dass die Zeiten schwierig sind, die geopolitischen Einflüsse, die Schwäche in der Industrie, in unseren Kernbranchen, Kernbranche Automotive, Maschinenbau, ist einer unserer wichtigsten Branchen in Deutschland, Österreich, Schweiz und Polen. Und da sehen wir natürlich Zurückhaltung bei unseren Kunden in der Entscheidung. Eines ist sehr wichtig zu sagen, Projekte werden nicht abgesagt, sondern sie werden verschoben. Und ich denke, wenn man heute auf das Datum mit 4. Juli schaut, alle warten gespannt, was passiert am 9. Juli. Die Zollpolitik ist nicht vom Tisch. Und dadurch ist es nachvollziehbar, dass einzelne Kunden von uns auch demnach so handeln und so reagieren. Aber natürlich wirkt sich das natürlich auf unser Geschäft, auf unser operatives Ergebnis und Umsatz aus.
Speziell im Bereich Customer Experience belastet eine Neuausrichtung, eine strategische Neuausrichtung seitens SAP des Geschäftes. Wie schätzen Sie denn die mittelfristigen Perspektiven in diesem Segment ein und können Sie denn dagegen etwas unternehmen von Ihrer Seite aus?
Ja, aktuell ist die Situation, wie Sie es beschrieben haben, dieser Produkt-Change in der Commerce-Sparte des Customer Experience-Segment hat uns massiv belastet in den letzten Monaten, massiv, also die gesamte Pipeline in dem Bereich ist weggebrochen, weil es nachvollziehbar ist, dass Kunden auf die neue Version warten. Die Preispolitik ist angepasst worden, somit auch schwieriger für einen kleineren Mittelstand. Aber das Positive ist, die neue Version im Commerce-Umfeld ist in wenigen Monaten am Markt. Wir haben erste Abzüge schon gesehen. Das ist sehr, sehr positiv. Stimmt uns auch positiv, dass wir hier im Geschäft wieder Fahrt aufnehmen können. Aber vor allem die Neuausrichtung der SAP mit der Cloud Business Suite, wo eben neben dem Public ERP-System auch einzelne Lines of Business integriert sind, wie Customer Experience, gibt uns hier zukünftig wieder Schwung in dem Geschäft, im Customer Experience-Geschäft hier aufzunehmen.
Hm. Sie haben Ihre, also die mittelfristigen Ziele, die Sie sich gesetzt haben, insbesondere die EBIT-Marge von über 8%, die verschiebt sich jetzt um ein weiteres Jahr. Wo nehmen Sie jetzt die Zuversicht her, dass Sie diesen Zielwert im kommenden Geschäftsjahr denn auch tatsächlich erreichen können?
Wir haben in den letzten Monaten, wie schon mehrmals erwähnt, unsere Hausaufgaben gemacht und auch abgeschlossen. Wir haben alle Dinge erledigt, um ready für die Internationalisierung zu sein, einerseits Richtung Markt, andererseits Richtung weiteren internationalen Lieferzentren, auch weiter in Richtung Osten zu gehen, um hier natürlich im gehobenen Mittelstand, wo wir zunehmend Projekte gewinnen, auch diese Kollegen und Kolleginnen hier mit einzubinden und natürlich eben gelingt es uns hier, höhere Margen zu erzielen. Und dann vor allem neue Märkte am europäischen Markt, wo es vor allem tagespreisseitig höher wie in Deutschland liegt, eben hier ganz klar eben UK oder die Nordics anzusprechen, wo wir hier zukünftig eben Fuß fassen wollen im anorganischen Umfeld. Und ja, das stimmt uns sehr, sehr positiv, da fühlen wir uns wohl und natürlich eben alles vorausgesetzt rund um uns herum in der Geopolitik eben gibt es nicht große Veränderung, sondern zunehmend auch dann Stabilisation und Besserung mit diesen äußeren Einflussfaktoren.
Um das Ganze noch mal ein bisschen ausführlicher und zu erweitern, in Ihrer Ad-Hoc-Mitteilung haben Sie auch von einer weiterhin starken Projektpipeline gesprochen und auch von einer hohen Nachfrage nach SAP-Cloud-Migration. Gibt es denn Maßnahmen, die Sie selber in der Hand haben, um das konkret in ein höheres Neugeschäft in Zukunft zu überführen?
Aus unserer Sicht, die wichtigsten Maßnahmen sind ganz klar, den engen Kundendialog zu unseren Kunden weiter zu halten und zu führen. Wir verstehen unsere Kunden, wir verstehen das schwierige Umfeld, was momentan im Markt ist. Aber eines ist klar, die Migration verschwindet nicht spurlos vom Tisch. Das heißt, das Wartungsende rückt näher und wir wissen, die Transformation, die Migration von den ERP-Systemen ist zu machen. Und deshalb natürlich auch wird die Pipeline und die Pipeline wächst Schritt für Schritt in den nächsten Monaten. Und dahingehend führen wir diesen engen Dialog, bereiten uns darauf vor mit unserem gesamten Lieferteam und wollen dann unsere Kunden schnell und sicher eben nach S/4HANA in die Cloud überführen und auf diesem Weg begleiten.
Herr Zitz, herzlichen Dank, dass Sie für uns heute Zeit gefunden haben. Ich bin gespannt auf die nächsten Meldungen, dann hoffentlich wieder etwas Erfreulicheres. Herzlichen Dank.
Sehr gerne, vielen Dank.
Hier nochmal meine eigene Einschätzung. Die Story von EuphorOne ist jetzt natürlich angeschlagen, aber bei Weitem noch nicht tot. Die internationale Expansion, der Fokus auf Cloud-Migration und natürlich die bestehende Projektpipeline sind intakte Assets. Dennoch nach so einer Enttäuschung muss natürlich erst neues Vertrauen entstehen. Das braucht jetzt Zeit. Also wer investiert ist, der sollte aus meiner Sicht Geduld mitbringen. Neueinsteiger, die sollten sich wahrscheinlich noch zurückhalten, bis es hier eine entsprechende technische Stabilisierung gibt. Kommen wir zum nächsten Wert, Home2Go. Auch hier sorgte eine Prognoseanpassung für einige Verstimmungen. Home2Go musste seine Prognose für 2025 anpassen. Der Grund Verzögerung bei der Integration der Interhome-Transaktion, darüber haben wir ja auch schon bei Nebenwertewelt berichtet. Das operative Geschäft läuft, aber der erhoffte Rückenwind eben aus diesem Zusammenschluss kommt langsamer als geplant. Was auffällt, der Markt nahm die Meldung vergleichsweise gelassen auf, kein massiver Abverkauf, keine Panik. Und das ist auch durchaus richtig und begründbar, denn das Grundnarrativ bleibt ja intakt. Home2Go profitiert weiterhin vom Trend zum Ferienhausurlaub, insbesondere im höherwertigen Segment. Die Plattform wird effizienter, die Markenbekanntheit steigt und die Direktbuchungsquote nimmt zu, was natürlich auch die Profitabilität entsprechend anhebt. Also mittelfristig hier mit Margenverbesserungen zu rechnen ist. Auch organisch, und das ist ja auch wichtig, wächst Home2Go mit klarem Fokus auf profitable Märkte und neue Partnerintegrationen. Spannend ist hier auch der Blick auf die Plattformstrategie. Home2Go verfolgt da konsequent das Ziel, technologiegestützt zu skalieren. Der Einsatz von KI im Bereich Preisoptimierung, Suchverhalten und Kundensegmentierung macht hier entsprechende Fortschritte. Und wer meine Arbeit bisher ja schon kennt, weiß, dass ich ja durchaus auch ein Fan oder beziehungsweise immer wieder darauf anspreche, dass künstliche Intelligenz vor allen Dingen für Firmen, die diese dann auch in ihrer praktischen Arbeit oder im operativen Geschäft einsetzen, entsprechenden Mehrwert bringen kann. Deutlich mehr als vielleicht bei denen, die sich mit der Entwicklung von KI beschäftigen. Grundsätzlich geht es ja darum bei Home2Go, dass die User Experience vor allen Dingen auch auf mobilen Endgeräten laufend verbessert wird. Und das ist natürlich ein wichtiges Kriterium, um die Conversion Rate weiter zu erhöhen. International geht es jetzt vor allen Dingen auch um die Expansion in die USA, Italien und Skandinavien. Dort konnte ja Home2Go zuletzt neue Kooperationspartner gewinnen, B2B, unter anderem mit White Label Buchungstools. Das ist ebenfalls ein Geschäftsbereich, der solide wächst. Also die Aktie bleibt zwar volatil, aber die Richtung stimmt. Wer an Plattformmodellen glaubt, kommt an diesem Nebenwert mittelfristig wohl nicht vorbei. Wichtig wird sein, dass die Synergien aus dem Interhome-Deal im kommenden Jahr dann auch tatsächlich in den Zahlen sichtbar gemacht werden, beziehungsweise das, was man vorher schon erwartet hatte, möglichst zügig nachgeholt wird. Ja, Kontron ist auch ein Dauerbrenner bei uns im Nebenwertebereich. Der Spezialist für Internet of Things hat in der vergangenen Woche Schlagzeilen damit gemacht, dass er eine weitere Portfoliobereinigung vollzogen hat. Dabei ging es um die Tochter Jumptech, die verkauft wurde. Klingt jetzt erstmal nach einer Randnotiz, ist aber strategisch durchaus klug, denn Kontron verfolgt klar das Ziel, sich hier als fokussierter IoT- und Defense-Player neu zu positionieren. Der Markt selbst honorierte diesen Verkauf der Tochter mit einem Kursplus von rund 3%. Aber auch operativ läuft es sehr gut. Auftragseingänge bleiben hoch, insbesondere im Bereich Smart Factory und Bahntechnik. Für 2025 peilt das Unternehmen einen Umsatz von 1,9 Milliarden Euro an bei einer EBITDA-Marge von über 10%. Damit zählt Kontron zu den stabilen Tech-Werten, die sowohl Wachstums- als auch Qualitätsinvestoren ansprechen. Wichtig ist zudem der Fokus auf margenstarke Softwarelösungen. Kontron positioniert sich ja hier zunehmend als Anbieter kompletter IT-Architekturen inklusive Wartung, Updates und langfristiger Serviceverträge. Die jüngsten Ausschreibungsgewinne im öffentlichen Bereich zeigen dabei auch, dass man bei regulatorisch anspruchsvollen Projekten entsprechend erfolgreich zum Zuge kommt. Interessant ist auch das Engagement im Bereich Verteidigung und Sicherheit. Hier hat der Kontron zuletzt mehrere Embedded-Systeme ausgeliefert, die in taktischen Plattformen und mobiler Infrastruktur genutzt werden. Die Nachfrage dürfte hier angesichts der politischen oder der geopolitischen Entwicklung ja eher steigen als sinken. Grundsätzlich gilt, die Aktie ist zwar kein Schnäppchen, aber durchaus ein verlässlicher Ankerwert im Technologiebereich. Rücksetzer bleiben aus meiner Sicht Kaufgelegenheiten, insbesondere wenn sich die Softwarestrategie weiter durchsetzt. Neuigkeiten gab es in der Woche auch von Enapter, denn der Spezialist für Elektrolyseure hat ein großes Update geliefert. Mit dem neuen Produkt Nexus 2500 bringt das Unternehmen erstmals ein Produkt auf den Markt, das in die industrielle Megawattklasse bei der Wasserstofferzeugung vordringt. Der Der Nexus 2500 ist ein neuer Multicore-Elektrolyseur. Er ist modular aufgebaut, skalierbar und kann auch in Serie produziert werden. Damit wechselt Enapta vom Tech-Pionier zum potenziellen Massenlieferanten. Ich habe in der Nebenwertewelt habe ich das benannt als einen nächsten Quantensprung, einen möglichen nächsten Quantensprung. Begleitet wurde die Produktneuheit ja auch von der Hauptversammlung. Diese hat weitreichende Beschlüssen zugestimmt. Das betrifft insbesondere Kapitalerhöhungen, Produktionsausbau und die Stärkung des Standortes Pisa. Zu all diesen Themen habe ich mit dem Vorstandschef Dr. Jürgen Lagmann gesprochen. Hier mein Gespräch. Herr Dr. Lagmann, hinter Ihnen liegt eine sehr intensive Woche, die wir kurz einordnen wollen. Als erstes natürlich zum Thema neue Produkte. Sie haben in dieser Woche den Nexus 2500 vorgestellt und damit bringen Sie einen leistungsstarken Multicore-Elektrolyseur auf den Markt. Welche Anwendungen stehen hier bei diesem neuen Modell im Vordergrund und welche Erwartungen haben Sie denn an die Vermarktung?
Ja, vielen Dank, Herr Müller, erstmal für die Einladung zum Interview. Der Nexus 2500 setzt eigentlich die Entwicklung in der Megawattklasse bei uns fort. Aktuell im Hintergrund zu mir sieht man den Nexus 1000, ein 1-Megawatt-Gerät. Mit dem Nexus 2500, ein 2,5-Megawatt-Gerät, erweitern wir das Portfolio, bleiben aber im Bereich der dezentralen Wasserstoffproduktion, also richtig. Die Anwendungsfälle, die wir hier sehen, sind einerseits kommunale Projekte, kann man sich vorstellen, im Bereich von 10 bis 20 Megawatt. Daneben dann im Mobilitätsbereich tatsächlich auch dezentral wiederum Betankungsanlagen etc. Und dann eben auch im leicht industriellen Segment, also wo Hitze gebraucht wird, industrielle Anwendungen, wo direkt Gas gebraucht wird in Hochtemperaturprozessen beispielsweise, in der Glasindustrie, also überall, wo im Prinzip eine Temperatur von über 1000 Grad erzeugt werden. Da sehen wir die Anwendungen für diesen Baustein Nexus 2500 konkret. Und daneben glauben wir, dass wir mit dieser größeren Stackgröße, der Stack ist jetzt ja bei 25 kW, eine Erweiterung erfahren, in der wir auch in Hybridprojekten gemeinsam mit zum Beispiel einem alkalischen Elektrolyseur interessant sein werden.
Das ist ja schon bei 500 Megawatt und größer. Sie haben es ja schon erwähnt, der Nexus 2500 basiert auf einer neuen Stack-Generation als zentralen Bestandteil. Was ist denn da jetzt der technologische Fortschritt und welchen Beitrag leistet denn dieser neue Stack zur Effizienzsteigerung in der Praxis?
Ja, also unser aktueller Stack, der im Nexus 1000 verbaut ist, hat eine Leistung von 2,4 kW. Der neue Stack 25 kW, das heißt zehnfache Leistung, aber wir sparen 40% Volumen und damit auch 40% Material. Also kann man sofort erkennen, da sind ganz klare Kostenvorteile. Aber auch technologisch, wir haben ja etwa 2,5 Millionen Arbeitsstunden im aktuellen Stack. Und mit 12.000 Stacks, die im Einsatz sind, sehr viele Daten, sehr viel Erfahrung gewonnen. Und technologisch haben wir zum Beispiel bei der Stromdichte, aber auch bei der Stromverteilung Verbesserungen durchgeführt, die sich auch in der Geometrie spiegeln. Alles basiert auf den Learnings, aber diese Learnings fließen auch alle zurück wieder in den kleineren Stack, den wir ja weiter betreiben. Das ermöglicht eben in einem Container, in einem 40-Fuß-Container mit 100 dieser Stacks, 25 kW, 100, eben die 2,5 Megawatt zu erzeugen. Jeder einzelne dieser Stacks ist einzeln ab- und zuschaltbar über eigene Energieversorgung, kann ich weiterhin sehr, sehr leicht auswechseln. Also maintenance-freundlich bleibt, modular und skalierbar bleibt. Und der ist und ein wesentlicher Vorteil zur Effizienzsteigerung ist natürlich, er ist von vornherein im Prinzip für die Serienfertigung, für die automatisierte Serienfertigung entwickelt. Also wir müssen nicht die Fertigung nach dem Stack ausrichten, sondern haben den, genau das machen wir jetzt, wir haben den Stack fertig. Anhand der standardisierten Automatisierung, die verfügbar ist, müssen keine komplizierten Anlagen bauen, sondern können hier auf standardisierte Anlagen zurückgreifen.
Zum Thema Automatisierung kommen wir gleich noch, aber vorher natürlich noch ein paar Worte zu dem zweiten Termin in dieser Woche, denn Sie hatten auch Hauptversammlung und von Seiten des Kapitalmarktes durften dabei vor allen Dingen auch die Beschlüsse zu verschiedenen Kapitalmaßnahmen im Fokus stehen. Sie haben hier einige Kapitalmaßnahmen, wie zum Beispiel eine Wandelanleihe ganz grundsätzlich die Ausgabe von Wandelanleihen beschlossen. Wie möchten Sie denn diesen neuen finanziellen Spielraum nutzen, insbesondere natürlich auch mit Blick auf die Erschließung vielleicht neuer Märkte?
Ja, also in der Hauptversammlung haben wir nicht die Kapitalmaßnahmen selbst beschlossen, sondern die Grundlagen für Kapitalmaßnahmen beschlossen, durch bedingtes und genehmigtes Kapital. Und weil wir jetzt ja im Prinzip hier die Genehmigung haben, das im Prinzip im Bedarfsfall dann auch zu machen, die eigentliche Kapitalmaßnahme. Es gibt uns Flexibilität, auf situativ zu reagieren mit den richtigen Instrumenten, die vielleicht dann im jeweiligen Bedarfsfall auch unterschiedlich sein können. Sie haben es selber angesprochen über Wandelanleihen etc. Das wurde beschlossen. Im Prinzip haben uns die Aktionäre einfach flexibel Instrumente an die Hand gegeben, die wir im Bedarfsfall zur Durchführung von Kapitalmaßnahmen einsetzen können und wollen, wenn es dann soweit ist.
Wir sind ja jetzt mittendrin oder nicht mittendrin, aber Anfang des zweiten Halbjahres und Sie haben ja selber hier noch ein ganz großes Projekt in der Pipeline, nämlich den Aufbau einer neuen Produktionslinie, vor allen Dingen auch am Standort Pisa, der jetzt sagt, Modell für eine Lead Factory fungieren soll. Was sind denn die zentralen Ziele der Erweiterung und wie ist denn der Zeitplan dafür?
Mhm. Ja, dieses Lead Factory oder Leitwerk-Konzept ist im Prinzip ein Ergebnis aus Marktanalysen, Bedarfsanalysen, Prognosen, was wir brauchen und auch in welchen Regionen. Und wir haben, wie gesagt, die ideale Größe zur Automatisierung der Fertigung liegt bei uns bei 150 Megawatt. Ab dann muss ich im Prinzip für unsere Produkte die Anlage spiegeln. Und genau das wollen wir machen. Wir errichten also jetzt ein Werk, das beide Produkte, den Stack 4, also den 2,4 und den Stack T, auf einer Anlage bauen kann. Sowohl was die Anodenfertigung oder Anode-Kathode-Fertigung angehen kann, als auch den Zusammenbau des Stacks. Ich sage jetzt mal die Stack Assembly. Die Automatisierung hat im Wesentlichen drei Schritte. Das ist einmal die Reaktor, also die chemische Reaktion. Da sind wir eigentlich auf der Größenordnung schon angelangt. Dann geht es um Anoden herstellen. Das sind die wesentlichen, also Coating- oder Streichprozesse, wo ich die Anode oder die Kathode herstelle. Da sind wir über den im aktuell mit einem Partner bereits in der konzeptionellen Phase und ein Prototypanlage steht. Die wird jetzt getestet. Und danach gibt es dann den Zusammenbau, also die Stack Assembly. Und hier sind wir konzeptionell so weit, dass wir eine Anlage designt haben mit unserem Partner, die eben beide Stack-Generationen auf einer Anlage produzieren kann. Wir haben das Ganze begonnen zu dem Zeitpunkt, wo der Stack-Key etwa vor 4 Monaten seinen Freeze erfahren hat. Also wo wir wussten, genauso wird die Dimension auch sein, weil nur dann wollen wir nämlich die Anlagen dimensionieren. Und wir rechnen damit, dass wir wollen ja erstmals ausliefern den Nexus Mitte nächsten Jahres, dass wir bis dahin auch die Automatisierung abgeschlossen haben.
Okay. Herr Dr. Lagmann, herzlichen Dank, dass Sie für uns Zeit gefunden haben. Wir sind gespannt auf die nächsten Nachrichten zum Nexus und bis dahin, alles gut.
Dankeschön. Danke Ihnen, Herr Müller, und schönen Tag noch.
Auch hier kurz, was bleibt? Inhapta geht mit großen Schritten in Richtung industrieller Reife. Der Nexus 2500 ist kein Prototyp mehr, sondern ein Serienprodukt mit ganz klarer Marktorientierung. Das Unternehmen adressiert gezielt Großkunden in Europa und Asien, wo grüner Wasserstoff ja regulatorisch unterstützt wird. Die Entscheidung, den Produktionsstandort Pisa weiter auszubauen, ist dabei mehr als ein logischer Schritt. Sie ist eigentlich Ausdruck der Ambition, Inhapta mittelfristig zu einem europäischen Leitunternehmen für Elektrolyseure zu machen. Meiner Einschätzung, wer an die Skalierbarkeit und den grünen Wandel gerade auch im Wasserstoffsektor glaubt, findet hier einen der spannendsten Werte im Cleantech-Sektor. Mit zunehmender Produktionsreife und wachsender Nachfrage könnte Inhapta sicherlich eine zentrale Rolle im europäischen Wasserstoffhochlauf einnehmen. Allerdings wird das noch nicht von der Aktie wiedergespiegelt. So viel Realismus muss man natürlich haben. Aber wer jetzt hier nicht spekulativ eingestellt ist, sollte auf jeden Fall in NAPTA auf seine Watchlist setzen. Kommen wir zum nächsten Wert, der in der vergangenen Woche Positives zu melden hatte, nämlich Albis Leasing. Das Unternehmen hat erneut ordentliche Zahlen geliefert. Das Neugeschäft legte um 12% auf über 100 Millionen Euro zu. Die Marge stieg dabei überproportional, vor allem im Ticket, im Segment Small Tickets, wie zum Beispiel E-Bikes und Medizintechnik, läuft es rund. Zudem wurde die Dividende erhöht. Natürlich ein solides Zeichen, trotz eines herausfordernden Marktumfeldes. Auch strategisch stellt sich Albis neu auf. Der Aufbau digitaler Vertriebskanäle schreitet voran. Die Online-Plattform, die es ja schon gibt, wird kontinuierlich weiterentwickelt. Insbesondere für kleine und mittlere Gewerbekunden soll die Beantragung dabei von Leasinglösungen künftig voll digital ablaufen. Was die Refinanzierungsseite angeht, nutzt Albis verstärkt grüne Finanzierungsinstrumente. So wurden zuletzt Mittel über einen Nachhaltigkeitskredit eingeworben, die zur Finanzierung umweltfreundlicher Mobilitätslösungen eingesetzt werden. Das stärkt Albis Leasing natürlich nicht nur beim Thema ESG, sondern reduziert auch die durchschnittlichen Finanzierungskosten. Allerdings, die Aktie dümpelt leider weiterhin auf eher niedrigem Niveau vor sich hin. Der Grund liegt leider in der geringeren Handelsliquidität. Viele institutionelle Investoren meiden dann auch solche Titel, obwohl die Fundamentaldaten ja überzeugend sind. Also hier würde sicherlich eine breitere Streuung des Aktionariats künftig Abhilfe schaffen können, aber das werden wir wohl erst noch abwarten müssen. Kommen wir zu Lykon. Der digitale Vermögensverwalter macht jetzt ernst mit den eigenen Wachstumsfahrplänen und meldet einen milliardenschweren Zuwachs bei den verwalteten Vermögen. Möglich wurde das durch eine komplexe Übernahme. Konkret übernimmt Lykon Portfolio-Management-Rechte für 4 Publikumsfonds sowie 9 Spezialfonds der Mein First Affiliate Fund Managers Deutschland GmbH. Das betrifft ein Volumen von insgesamt bis zu 2,5 Milliarden Euro. Zusätzlich wird noch das Schweizer Schwesterunternehmen, die Mein First Affiliate Fund Managers Switzerland AG, komplett übernommen. Diese hat auch eine FINMA-Lizenz. Damit gelingt Lykon nun auch der Eintritt in den Schweizer Markt, der ja ein Schlüsselmarkt im internationalen Asset Management ist. Bemerkenswert dabei, mit der Transaktion wechselt auch das erfahrene 4-köpfige Global Equities und Multi-Asset-Team zu Lykon. Das neue Team bringt vor allem Kompetenzen im Bereich globale Wachstumsaktien und Absolute Return-Strategien mit und soll hier eine bestehende Angebotslücke im Portfolio schließen. Die Guidance für das Gesamtjahr 2025 wurde entsprechend jetzt auf 10 bis 11,5 Milliarden Euro Asset Under Management angehoben. Zuvor lag die Zielspanne bei 8 bis 10 Milliarden. Bereits vor der Übernahme war Lykon organisch auf rund 6,8 Milliarden Euro Asset Under Management gewachsen. Ja, strategisch gewinnt das Unternehmen mit der Transaktion natürlich gleich mehrfach. Neben der Stärkung des Produktportfolios und dem Marktzugang zur Schweiz werden jetzt auch neue Vertriebskanäle in Benelux, Frankreich, Italien und Spanien erschlossen. Ein erwarteter zusätzlicher Umsatzbeitrag von 14 Millionen Euro pro Jahr soll die Profitabilität deutlich steigern können, ohne signifikanten Mehraufwand auf der Kostenseite. Mein Fazit: Lykon liefert ein Paradebeispiel dafür, wie M&A und organisches Wachstum ineinandergreifen können. Die Aktie hat das auch an der Börse beflügelt. In der vergangenen Woche ging es da weiter aufwärts auf ein neues Mehrjahreshoch. Bei einem KGV von rund 12 auf der 25er Basis bleibt die Bewertung aus meiner Sicht noch immer moderat. Und zum Schluss ein Wert, der wohl vielen Anlegern, die dort mal investiert waren oder noch sind, schon viele graue Haare beschert haben, nämlich BayWa. BayWa hat nun die Zahlen für das zurückliegende Geschäftsjahr vorgelegt. Und was davon hängen bleiben wird, ist eigentlich erneut eine große Enttäuschung. Die Entwicklung im Agrarhandel bleibt rückläufig, das Energiegeschäft ist zwar stabil, aber nicht besonders wachstumsstark und im Bausegment kämpft das Unternehmen mit Margendruck. Dazu bleibt die Verschuldung weiterhin sehr hoch. Positiv ist eigentlich lediglich anzumerken, dass die operative Marge im Energiegeschäft leicht über dem Vorjahr war. Doch auch hier ist das Niveau jetzt nicht ausreichend, um die Schuldenquote nachhaltig zu senken. Am Ende unter dem Strich stand ja, wie kommuniziert, ein deutlicher Milliardenverlust. Letzten Endes muss man schon sagen, strategisch fehlt weiterhin eine klare Vision, wie BayWa seine verschiedenen Segmente besser integrieren oder fokussieren kann und will. Ein Spin-off der profitableren Einheiten, etwa der Energietochter, wäre zwar jetzt hier ein denkbares Szenario, wird aber nach bisherigen Informationen vom Management nicht verfolgt. Der Aktienkurs spiegelt entsprechend diese Entwicklung wider. Kaum Bewegung, keine Fantasie. Und das in einem Marktumfeld, der eigentlich nach Vision verlangt. Und da wirkt BayWa weiterhin statisch oder, wie man es vielleicht auch sagen könnte, wie das Kaninchen vor der Schlange. Also für mich aktuell ist das auf jeden Fall kein Investment-Case, zu wenig Dynamik, zu viele Baustellen und zu geringe Ertragskraft. So, dann jetzt noch der Blick auf die kommenden Tage. Da gibt es einige spannende Termine, die man sich vielleicht vormerken sollte. Am Dienstag wird Voltabox seine Halbjahreszahlen vorlegen. Der Spezialist jetzt für Batteriesysteme steht ja nach Jahren der Restrukturierung erneut unter Beobachtung. Entscheidend wird hier sicherlich sein, ob die Serienfertigung des neuen Flowbox-Systems anläuft und ob konkrete Umsatzbeiträge sichtbar werden. Am Mittwoch ist dann Heidelberg Pharma dran. Auch das ist ein Unternehmen, was wir ja bei Nebenwertewelt schon unter der Lupe hatten. Hier stehen Quartalszahlen an und möglicherweise auch weitere News zu Entwicklungskandidaten aus der Pipeline. Wichtig wäre hier sicherlich aus Marktsicht ein Update zur Phase 1-Studie bei HDP 101 sowie zur Partnerschaft mit Huadong. Und am Donnerstag ist dann Gerresheimer dran. Hier gibt es dann die Zahlen zum dritten Quartal. Besonders spannend ist der Ausblick auf das margenstarke MedTech-Geschäft. Hier könnten dann sicherlich die jüngsten Investitionen in Werke in Nordamerika zum Thema werden. Und am Freitag dann Knaus Tabbert mit vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal. Nach einem schwachen Jahresstart wird sich jetzt zeigen, ob die Modelloffensive im Bereich E-Mobility angenommen wurde. Auch die Kapazitätsausweitung im tschechischen Werk dürfte hierbei ein Thema sein. So, das war jetzt die erste Folge von Müllers Woche, Köpfe, Kurse, Kontraste. Wenn Ihnen dieses Format gefallen hat, freue ich mich natürlich über Ihre Rückmeldung, sei es als Mail, Kommentar oder als Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform. Haben Sie Anregungen, Themenvorschläge oder Unternehmen, die ich jetzt unbedingt in einer der nächsten Folgen mal behandeln sollte? Lassen Sie es mich wissen. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn Sie diesen Podcast in Zukunft auch abonnieren. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.